Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Automotive Insights Magazins. Heute haben wir wieder ein etwas tieferes Format vorbereitet und haben uns dafür einen, wie wir hoffen, sehr kundigen Gesprächspartner eingeladen. Und zwar wollen wir uns etwas detaillierter mit dem Thema Tuning beschäftigen. Und dafür als unser heutiger Experte ist Harald Schmidtke vom VDAT zu Gast. Hallo Harald.
Ja, guten Morgen Daniel.
Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier zu sein, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Und dann starten wir doch auch mal direkt. Und zwar, ich habe es gerade gesagt, das Thema Tuning soll heute im Mittelpunkt stehen. Was macht denn für dich das Thema Tuning aus? Auch was bedeutet Tuning? Und in gewisser Weise auch die Faszination Tuning für dich, weil es ist ja eine Materie, mit der du dich schon relativ lange beschäftigst.
Ja, altersbedingt schon lange. Es fing wie so bei vielen Menschen an, die meiner Generation sind und begannen, an einem Moped zu schrauben. Das hat sich dann aufs Fahrzeug übertragen. Aber auf deine Frage zu kommen, was ist Tuning? Ja, Tuning ist nicht fest zu umreißen. Und ganz wichtig, es ist ein Hobby. Und so sollten es viele auch sehen. Es ist der Wunsch von automobilbegeisterten Menschen, ihr Fahrzeug individueller aussehen zu lassen als das Identische, was vom Band fällt.
Okay, das ist tatsächlich schon was, was wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Bleiben wir doch erstmal kurz bei dir als unserem heutigen Gast. Du bist ja jetzt schon seit 2008, wenn ich das richtig gesehen habe, VDAT-Geschäftsführer. Vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen was zu deinem persönlichen Hintergrund erzählen, wie man in diese Position kommt.
Ja, wie kommt man da rein? Ich fange ein bisschen früher an. Die automobilen Gene sind mir wohl vom Vater übertragen worden, der auch schon autobegeistert war. Ich habe dann nach einer kaufmännischen Ausbildung und berufsbegleitendem Studium relativ früh automobilen Kontakt gehabt, indem ich bei der Firma Zackspeed Formula Racing als Assistent des Motoreningenieurs, kaufmännischer Assistent des Motoreningenieurs begann zu arbeiten. Und dann bin ich irgendwann gewechselt zur Firma Zender, war 20 Jahre dort, bis ich dann 2008 zum Verband der Automobiltuner als hauptamtlicher Geschäftsführer gewechselt bin. Das heißt, das Auto und die Begeisterung fürs Auto und Individuelles begleitet mich schon ganz, ganz, ganz viele Berufsjahre.
Ich denke, das wissen mit Sicherheit auch der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer. Da kennt dich mit Sicherheit der ein oder andere von verschiedenen Branchenveranstaltungen und Messen auch. Bevor wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen auf den VDAT gucken, du hast vorhin gesagt, Tuning ist ein Hobby. Ich habe jetzt im Vorfeld auch noch mal geguckt, es gab eine Studie von der BBE Automotive zur letztjährigen Essen Motorshow, beziehungsweise kurz danach wurde die veröffentlicht. Ja. Und da waren einfach noch mal so ein paar ganz interessante Zahlen drin, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, was Tuning überhaupt für ein Markt ist, beziehungsweise dass es vielleicht auch gar nicht so sehr eine Nische ist, wie vielleicht der ein oder andere denken mag. Also in der Studie stand zum Beispiel drin, dass es circa 3 Millionen Pkw gibt, die man als getuned bezeichnen kann in Deutschland, an denen irgendwelche Umbauten, egal welcher Art, vorgenommen wurden. Dass es eine Vielzahl an spezialisierten Tuning-Betrieben und Werkstätten gibt. Dass es weitere 4000 Betriebe gibt, die sich zumindest am Rande mit dem Thema beschäftigen. Also es ist einfach wirklich recht verbreitet. Und das war auch noch eine ganz interessante Zahl, dass wir über einen Umsatz im Aftermarket von ungefähr 2 Milliarden Euro reden. Also da ist auf jeden Fall ein großes Potenzial da. Und irgendwo dann natürlich auch sehr sinnvoll, dass man mit dem VDAT ein Verbandsorgan hat, das diesen Markt ein bisschen begleitet und versucht auch irgendwo zu strukturieren, beziehungsweise im Interesse seiner Mitglieder natürlich auch zu wirken. Was kannst du uns denn zur Arbeit vom VDAT sagen?
Es ist ganz unzweifelhaft so, dass das Hobby vieler Menschen eben dazu führt, dass sich daraus ein Wirtschaftsfaktor entwickelt. Und dieser Wirtschaftsfaktor ist nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern europaweit und weltweit. Je nachdem, wie die Regularien sind, sind die Umsätze in den jeweiligen Ländern entsprechend stärker oder schwächer. Aber bezogen auf Europa ist Deutschland das umsatzstärkste Land im Thema Tuning, obwohl wir Regelungen haben, die vieles begrenzen, aber auch vieles möglich machen und vor allem in der Subsummierung dafür sorgen, dass wenn ich ein ordnungsgemäß umgerüstetes Fahrzeug habe, dieses Fahrzeug auch final genauso versichert ist wie ein Serienfahrzeug. Das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall und ein Restrisiko für diejenigen Menschen, die ein umgerüstetes Auto fahren. Aber du fragtest auch, wie ist es überhaupt zum VDAT gekommen? Wir sind 1987 gegründet worden und man hat seitens einiger Unternehmer die Köpfe zusammengesteckt im Jahr 1986, weil die damals einzig existierende Prüforganisation der TÜV eine Vorlage gemacht hat, dass doch umgerüstete Fahrzeuge jedes Jahr zur Hauptuntersuchung vorgestellt werden sollten. Das war wohl vornehmlich eine Idee aus monetären Gründen. Die hat aber diese Unternehmer, die es damals schon gab, in den Mitte der 70er Jahre mit Golf 1, BMW E30 etc., hat der Aftermarkt- und Straßentuning-Boom eigentlich begonnen. Da haben diese Unternehmer sich gesagt, da sollte man was gegen tun, weil es eine Ungleichbehandlung ist. Mhm. Und welche Möglichkeit gibt es überhaupt, sich gegen Regularien, die durch die Behörden dann erlassen werden könnten, sich zu wehren? Und da lag eben nahe, einen Verband zu gründen. Das war der Verband Deutscher Automobiltuner damals, noch rein mit dem nationalen Begriff. Und einer der Initiatoren war unser langjähriger Vorstandsvorsitzender Bodo Buschmann.
Den kennt vielleicht auch der ein oder andere von unseren Hörern noch, je nachdem, wie lange die schon in der Branche aktiv sind.
Du hast ja jetzt Mr. Legend oder Mr. Brabus.
Das klingelt vielleicht dann tatsächlich bei dem einen oder anderen. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, dass es da in den Anfangsjahren um eine gemeinsame Interessensvertretung beim VDAT ging. Wie ist es denn heute auch so ein bisschen um das Selbstverständnis, sage ich mal, bestellt, wenn es auch darum geht, dass man die Tuning-Szene, nenne ich sie mal, gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit vertritt, auch was mitunter ein vielleicht tendenziell eher negatives Image angeht, was die Szene ja mit Sicherheit bei dem einen oder anderen hat?
Da ziehe ich dann gerne auch die Ergebnisse der BBE-Studie heran. Es ist unzweifelhaft, dass wir heute Randgruppen haben, die das Gesamtimage der Tuning-Szene negativ belasten. Konkret ausgesprochen Poser und Raser. Medientechnisch und umgangssprachlich wird das leider häufig über einen Kamm geschoren. Das ist aber nicht. Die einen, sowohl die Poser als auch die Raser, sind vorsätzlich unterwegs, um Regeln zu überschreiten. Und die klassischen Tuner wollen tatsächlich einfach nur ihr Hobby ausleben, Freude am Automobil leben, sich in einer Community treffen, sich austauschen und friedlich ihrem Hobby nachgehen. Das ist der große Unterschied. Und da würde mich über die gesamte Bandbreite der Kommunikation freuen, wenn da eine intensivere Abgrenzung in der Kommunikation gemacht würde.
Und das ist auch ein Punkt, den ihr versucht als VDAT voranzubringen, dass man da eben trennschärfer unterscheiden kann.
Ja, wir sind damit unterwegs und haben die Unterstützung durch die Kampagne Tune It Safe, die unter der Schirmherrschaft des Verkehrsministers steht, der ja heute noch weitere Begriffe hat, durch die veränderten Aufbau der Behörde. Aber es geht einfach darum zu sagen, ich nehme jetzt mal den Begriff in den Mund, Tuning is not a crime, ist es wirklich nicht. Und in der Kommunikation Tune It Safe benutzen wir ein jährlich neues Kampagnefahrzeug im offiziellen Outfit eines Polizeiwagens. Das hat, als wir 2006 damit gestartet sind, innerhalb des Verbandes zu sehr intensiven Diskussionen geführt, weil die teilweise liebevoll benannte Rennleitung ja doch nicht zu den Freunden der Tuning-Szene gehört, weil man ja auch Bußgelder kassieren kann. Aber wir haben durch von Beginn an durch ganz tolle Unterstützung der Polizei Nordrhein-Westfalen, einfühlsame Personen da gehabt, die der Szene auf der Essen Motor Show gegenübergetreten sind und gesagt haben, ihr könnt mit uns auf Augenhöhe sprechen. Wir wissen, dass in der Praxis, im Tagesgeschäft nicht alles so glatt läuft und sauber läuft, wie auch wir uns das wünschen würden. Weil auch das Thema Umrüstung in Verkehr befindlicher Fahrzeuge, das ist die Überschrift auch für den Bereich Tuning in der STVZO, das Wissen nicht bei allen Polizisten so vorhanden ist wie bei diesen Spezialisten. Polizisten sind Global Worker, die müssen ein riesiges Spektrum an Themen abdecken pro Tag. Und dann kommen Tuner daher gefahren und dann geht es um ein sehr, sehr komplexes Thema, was da heißt, mögliches Erlöschen der Betriebserlaubnis. Mhm. So, und da ist kann nicht jeder sattelfest sein. Aber meine Äußerung installiert 2006 zum ersten Mal, die Kampagne ist heute noch sehr erfolgreich, zeigt, dass wir damals den richtigen Nerv getroffen haben. Und mit dem virtuellen Mr. Safety, der Teil dieser Kampagne ist, glauben wir, die kompetenteste Plattform bieten zu können für Fragen rund ums Thema Tuning. Also wenn in diesem Podcast jemand da ist, der Fragen rund ums Tuning hat, nehmt UnitSafe, schaut drauf, fragt Mr. Safety und ihr werdet innerhalb von spätestens 2 Tagen eine sehr kompetente Antwort über das Netzwerk von VDAT, Polizei und Sachverständigen bekommen.
Das ist doch ein sehr sinnvoller Aufruf hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass dem der ein oder andere vielleicht ja dann tatsächlich auch folgt. Über die Tune It Safe Kampagne sprechen wir vielleicht gleich nochmal, wenn es dann auch um die VDAT-Präsenz bei Messen wie der Essen Motor Show geht, wo das ja auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Ich wollte vielleicht jetzt nochmal auf die, ja, ich will nicht sagen täglichen Aufgaben des VDAT zu sprechen kommen, aber auf Belange, die den VDAT und damit auch seine Mitgliedsbetriebe aktuell beschäftigen. Und da ist ja beispielsweise das Teilegutachtensystem beziehungsweise der Übergang vom Teilegutachtensystem zum Teiletypengenehmigungssystem, wird es ja dann heißen, aktuell ein Thema. Klingt alles etwas sperrig, denke ich. Vielleicht kannst du das einfach mal ein bisschen einfacher umreißen beziehungsweise auch irgendwo, wenn es geht, an einem Beispiel festmachen, was man sich darunter vorzustellen hat.
Da beginne ich damit, dass das Teilegutachtensystem vor ziemlich exakt 30 Jahren in Kraft gesetzt wurde. Das Teilegutachten wurde in Kraft gesetzt, weil damals die Typgenehmigungsabteilung des Kraftfahrtbundesamtes überlastet war und man der Tuningindustrie, den Teileherstellern, nicht auferlegen wollte, Monate warten zu müssen, bis dass man eine Genehmigung bekommt, um dann Teile zu verkaufen. Das Teilegutachten ist von den Prüfregularien für die meisten Bauteile identisch oder sehr eng an ABE-Anforderungen gewesen und unterscheidet sich umgangssprachlich eigentlich nur dadurch von einer ABE, dass es keinen Umschlag mit Bundesadler hatte. Verbunden damit war dann aber, man musste zwingend zu einer Prüforganisation gehen und das Bauteil mit Teilegutachten eintragen lassen, auch wenn es nur ein einzelnes war. Wenn man ein Bauteil mit einer allgemeinen Betriebserlaubnis ABE hatte, muss man die Genehmigung lesen und daraus erkennen, ist es für mich eintragungsfrei oder muss ich auch zu einer Prüforganisation zur Eintragung gehen. Das sind die maßgebenden Unterschiede gewesen. Sowohl das Teilegutachten als auch die ABE sind rein nationale und aufgrund des Alters nicht von der Europäischen Kommission notifizierte Gutachten und Genehmigungen. Jetzt gehen wir ins trockene Verwaltungsthema rein. Das tut mir leid, aber um zu erklären, muss man eigentlich den Hintergrund auch wissen.
Ja.
Der größte Nachteil des Teilegutachtens ist entstanden durch die Loslösung vom Kraftfahrtbundesamt. Das ist quasi ein Geburtsfehler gewesen. Ein Teilegutachten, wenn es einmal in Verkehr ist, kann nicht mehr zurückgezogen werden durch das Kraftfahrtbundesamt. Das heißt, die Marktüberwachungsstrukturen sind dort nicht anwendbar. Und gerade zu diesem Thema Marktüberwachung gibt es im Verlauf dieser vergangenen 30 Jahre sehr viele europäische harmonisierte Regelungen, dass es notwendig wurde, dort aktiv zu werden. Und den Startschuss, dass das Teilegutachten entfällt, den gab es eigentlich schon im Jahr 2008 durch einen Bundesratsbeschluss. Wir schreiben heute das Jahr 2024, das nur mal zur Information.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt schon eine Ecke her.
Ja, das heißt, hängt jetzt nicht damit zusammen, dass die Behörden, ich sage einfach mal, zu langsam arbeiten, sondern man hat im Sinne der Industrie, ich sag's mit meinen Worten, das Thema vermutlich bewusst etwas schleifen lassen. Das ging aber nur gut bis Ende 2015. Da wurde der Druck Europas größer und wir wurden angesprochen, vom Ministerium die Arbeitskreise zu begleiten, da es zu diesem Zeitpunkt auch Teilegutachten für Bauteile gab, für die keine ABE erteilt wurde. Das heißt, es gab ein Gap von einer Anzahl von wichtigen Teilen. Wenn man das System jetzt blitzartig umgestellt hätte, hätte es für diese Bauteile keine Gutachten oder Genehmigungen gegeben und die Industrie hätte Umsatzverluste hinnehmen müssen. Das war so nicht angedacht, das wollte man nicht. Und so begann man Anfang 2016, sich mit diesen Produkten auseinanderzusetzen, die Prüfanforderungen der Teilegutachten als Grundlage zu nehmen, um zu prüfen, reichen diese aus oder müssen die zwingend nachgebessert werden? Mhm. Und diese Sachen haben mehrere Jahre, weil es eben doch einige Produkte war, in Anspruch genommen. Und am 19.06. diesen Jahres hat der Bundesrat dann das finale Go zum Entfall des Teilegutachtens und zur Einführung der Teiletypgenehmigung gegeben. So viel trockenes Verwaltungsrecht. Was bedeutet das für die Tuner? Autos, die umgerüstet sind, haben Besitzstand, auch wenn da Teilegutachtenteile dran verbaut sind. Und auch wenn man heute Teilegutachtenbauteile kauft, kann ich die nach dem Verfahren, wie sie eingetragen wurden, bis Juni 2028 so eintragen lassen. Mhm. Danach ist das Teilegutachten aber nicht wertlos, sondern man kann es im Einzelgenehmigungsverfahren, also das, was draußen in der Szene als § 19.2 mit 21 formuliert wird. Für diese Art der Eintragung sind Teilegutachten nach wie vor nutzbar und problemlos als Grundlage zu verwenden, dass ein Sachverständiger sie auch eintragen wird. Also für den Verbraucher selbst verändert sich nicht sehr viel. Die Veränderung liegt vielmehr eher bei den Teileherstellern. Es ist ein klarer Verantwortlicher definiert, der die Haftung trägt. Und es ist die sogenannte Anfangsbewertung beim Kraftfahrtbundesamt durchzuführen. Das ist eine spezielle Zertifizierung. Das ist die Aufgabe der Teilehersteller.
Bei der ihr als VDA, nicht als VDA, VDAT, ja auch, glaube ich, gerade in deiner Person in einer der letzten Mitglieder-News darauf aufmerksam gemacht hat, dass man sich dieses Themas vielleicht relativ zeitnah annehmen sollte.
Ja, ist klar. Ich sage, Teilegutachten konnten ohne die KBA-Anfangsbewertung beantragt werden. Auch dafür war eine Zertifizierung notwendig, aber eine andere. Und der Mensch neigt ja dazu, alles so auf den letzten Dreh zu machen. Termin bekannt, aber wir schieben mal noch ein paar Tage. Und dadurch wird ein Flaschenhals entstehen, vermutlich, der eben dazu führt, dass da ein Gap entsteht, in dem ich als Teilehersteller gerne eine Genehmigung hätte, aber keine bekomme, weil meine Anfangsbewertung noch nicht abgeschlossen ist.
Weil die Zeit einfach nicht gereicht hat.
Weil die Zeit nicht gereicht hat. Und wir machen schon seit 2 Jahren darauf aufmerksam, Leute, kümmert euch bitte. Und haben es dieses Mal auch noch getan. Und da müssen die einfach Gas geben, damit sie das machen können.
Dann hoffe ich mal, dass auch, falls der ein oder andere das jetzt hier im Podcast gehört hat, auch das nochmal als Auftrag irgendwo an sich selbst verstanden hat, sich da entsprechend zu kümmern. Ja, dann lass uns doch tatsächlich jetzt den Sprung machen zur Tune It Safe Kampagne, die du ja vorhin schon angesprochen hast und damit dann auch zur Essen Motor Show. Ganz allgemein, ihr als VDAT seid ja auch auf den großen Messen der Branche unterwegs, Tuning World Bodensee, Essen Motor Show. Was ist denn da so das zentrale Ziel für euch mit so einem Messeauftritt? Es gibt ja meistens einen Gemeinschaftsstand. Geht es da einfach auch um in der Szene präsent zu sein und den Kontakt zu den Mitgliedern und auch zu den Tunern letztendlich dann zu halten und zu suchen?
Ja, du hast jetzt mehrere Dinge, die der VDAT tut und warum er tut, zusammengefasst, die wir einzeln beantworten müssen. Also der Verband als solches ist für die Endverbraucher sicherlich als Ansprechpartner nicht der priorisierte Ansprechpartner auf der Messe. Wir sind da, weil viele Fragen kommen, aber wir sind dort in Kombination mit der Kampagne Tune It Safe. Das heißt, wer uns sucht, wird uns finden, indem er das Polizeiauto findet.
Das sollte, glaube ich, machbar sein.
Das Polizeiauto, was es seit 2006, immer wieder in neuer Ausführung gibt und die Enthüllung findet ja auf der Essen Motor Show statt, signalisiert, diese Kampagne ist das Kommunikationsmittel des VDAT zum Endverbraucher in die Szene. Und wie gesagt, seit 2006, dank super Kollegen der Polizei Nordrhein-Westfalen, die dort aktiv sind, danke aber auch an alle, die bei den Track and Safety Days mitmachen aus anderen Bundesländern, das ist ein ganz, ganz tolles Netzwerk geworden, findet eine sehr intensive Kommunikation dahingehend statt, was darf ich nicht. Denn wir müssen uns eines vor Augen führen. Wir haben das World Wide Web. Da gibt es Teile aus Ländern, die keine Prüfvorschriften kennen und wo den Teileherstellern schlussendlich auch egal ist, ob die den Sicherheitsanforderungen der Ansprüche im öffentlichen Straßenverkehr überhaupt gewachsen sind. Also eine gewisse Portion an Sicherheit sollte man schon haben. Und diese Unternehmen kommunizieren ja nicht unbedingt zwischen zum Kunden, dass da keine Prüfungen da sind oder ähnliches. Und man kann auch nicht verlangen, dass jeder in der Szene, der Spaß an der Umrüstung hat, sich in dem komplexen System der Vorschriften im Detail auskennt. Gehe ich mal mit Blick auf den Abgasstrang, das ist schon fast eine Wissenschaft geworden. Das kann man nicht in wenigen Worten erklären, was da wie gemessen werden muss oder nicht gemessen werden muss, wenn was wie kombiniert wird. Also das Thema ist sehr schwierig und deswegen finde ich ganz toll, dass wir dort die Plattform seit vielen Jahren haben und die interessierten Leute zu uns, zu Tune It Safe kommen können und alle ihre Fragen beantwortet bekommen. Das ist die Einheit Tune It Safe und VDAT-Stand. Dann sprachst du auch den Gemeinschaftsstand an. Der VDAT hat eine heterogene Mitgliedergemeinschaft. Da sind Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern. Wir haben aber auch erfolgreiche Unternehmen mit 5 Mitarbeitern. Und der Gedanke Gemeinschaftsstand ist entstanden, als wir bemerkt haben in Gesprächen mit unseren Mitgliedern, dass die gesagt haben, ja, wir würden uns schon gerne präsentieren auf einer Messe, können das auch finanzieren, haben aber die Manpower gar nicht, uns um alles, was da gemacht werden muss, zu kümmern. Wer noch nie eine Messe organisiert hat, mag es sich auch nicht vorstellen, aber da geht es auch um sehr viel Formulare, bis dahin, dass die Mitarbeiter, die vor Ort sind, auch was zu essen und zu trinken haben am Stand. Da haben wir gesagt, wir belegen eine Fläche in Absprache mit der Messe Essen, die uns da auch sehr freundlich unterstützt und geben Unternehmen, die eben diese Manpower nicht haben, die Möglichkeit, sich dort zu präsentieren. Die kriegen einen fertigen Stand geliefert, müssen ihre Exponate draufstellen, bringen ihre Prospekte mit und ihr Personal mit und können sich dann präsentieren. Und das funktioniert auch seit vielen, vielen Jahren sehr gut. Und ich muss sagen, die Fläche bietet 12 Einzelplätze à 36 Quadratmeter und ist dauerhaft ausgebucht, quasi mit Warteliste. Das zeigt eigentlich, wie toll das System funktioniert. Warteliste heißt jetzt, warum macht ihr das nicht größer? Auch wir haben eine personelle Kapazitätsgrenze und sind eben kein Messeorganisationsteam. Dazu gehört auch, dass wir die Gemeinschaftsstände, also eine gewerbliche Aktivität aus Sicht des Finanzamtes innerhalb eines eingetragenen Vereins betreiben. Dem sind vereinsrechtlich sehr enge Grenzen gesetzt. Und wenn wir die überschreiten, kriegen wir sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vom Finanzamt auf die Finger geklopft. Okay. Von daher geht das eben auch nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, aber dann klingt das ja auf jeden Fall trotzdem nach einem sehr sinnvollen Angebot, das auch sehr frequentiert wird. Und dass die Messen an sich auch einfach eine gewisse Relevanz haben, auch das war ja eine der Kernthesen, nenne ich sie mal, der BBE-Studie, dass die Messen auch einfach für Endkunden dann wiederum als wichtige Informationsquelle gesehen werden. Was gibt es im Angebot? Was kann ich da machen? Und gegebenenfalls dann eben auch in eurem Fall, wo finde ich einen Ansprechpartner, wenn ich ganz konkrete Fragen zu irgendeiner Umbaumaßnahme oder zu einem Anliegen habe?
Absolut. Also wenn ich da so ein bisschen reingrätschen darf, anlässlich der Corona-Zeit, die für uns alle sehr schwer war, hat man den Eindruck bekommen, dass viele Unternehmen gedacht hat, ja, wir müssen jetzt ja schon Webmeetings machen und all diese Dinge, wir können uns nicht mehr persönlich in die Augen schauen. Wir machen ja jetzt gerade auch eins. Das ist auch okay so, aber es geht nicht für alles und nicht in allen Fällen. Ich sage einfach mal, ich war vor 4 Wochen beim Kraftfahrtbundesamt und hatte ein Thema, das zwar nur 2,5 Stunden gedauert hat, aber es war notwendig, live bei den Menschen zu sein. So, dafür bin ich dann 1300 Kilometer gefahren. Genauso sehe ich die Messen. Schmecken, tasten, fühlen, erleben. Das hat man nach Corona sehr schnell gemerkt, dass das der Mensch immer noch will. Und deswegen ist auch der Erfolg von bestimmten Messen noch da.
Ja, ich glaube, das sieht man auch gerade jetzt, was die Tuning-Messen geht, an den Zuschauer- und Besucherzahlen, dass die durchaus weiterhin sich großer Beliebtheit erfreut haben und dass das ja durchaus auch dann in den Fazits der Veranstalter sich wiedergefunden hat, dass man sich eben gefreut hat, dass man offensichtlich einfach noch eine große Zielgruppe hat, die bereit ist, dann eben auch zu kommen, sich Tickets zu besorgen und so Events zu gestalten und mitzuerleben.
Also die Essen Motor Show 2023 war meine persönlich 31. Runde. Ich habe mich an dem zweiten Samstag gefühlt wie in den besten 1990er Jahren. Das war irre.
Die habe ich jetzt persönlich nicht miterlebt, aber es klingt so, als wäre es ganz cool gewesen.
Es war in der Form cool, dass ganz, ganz viele Menschen da waren. Es gibt auf solchen Messen keine Kapazitätsgrenze, die auf eine ganz genaue Personenanzahl ist. Aber es war irre voll. Es wurde sich quasi durch die Hallen geschoben. Und mir kann keiner erzählen, dass bei solchen Voraussetzungen jemand dahin kommt, der kein Interesse an der Sache hat. Er kommt ja gezielt oder sie kommt gezielt dahin. Bei er oder sie, kurz der Zwischenruf, ja, Tuning ist männerdominiert, aber wir haben irgendwo eine Quote zwischen 75-80-20-25. Also es gibt doch, und das sehen wir bei den Track and Safety Days, die wir ja auch veranstalten, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, auch eine Quote von weiblichen Tunerinnen, die dieser Prozentangabe ungefähr entspricht.
Ja, dann lass uns das doch gerade noch schnell in Anführungszeichen abhaken, wo du das gerade selber schon angesprochen hast. Die Track and Safety Days von euch sind ja auch ein wichtiges Event im VDAT-Kalender, nenne ich es mal. Einfach vielleicht so ein kurzer Abriss, was da hinten dran steckt, weil die vielleicht jetzt auch für nicht so die große Masse bekannt sind, wie jetzt diese Publikumsmessen wie die Essen Motor Show oder so.
Also die Track and Safety Days sind ein Baby von Tune It Safe. Und wir sind dankbar, dass wir da von Beginn an einen sehr kreativen Kopf als Partner dahinter stehen haben. Die Agentur, die auch Tune It Safe betreut, hat das Konzept vorgestellt. Und das Konzept wurde vom Verkehrsministerium für die Zielgruppe junge Fahrer, junge Fahrerinnen als förderwürdig angesehen. Und so bekommen wir neben weiteren Sponsoren für diese Aktion finanzielle Unterstützung. In kurzen Worten, wir sind an 6 Wochenenden, jeweils samstags und sonntags, mit jeweils 50 Personen, unterschiedlichen Personen, 50 samstags, 50 sonntags, an 6 verschiedenen Standorten in Deutschland unterwegs. Das Thema ist verknüpft mit einem Workshop, wo VDAT, Polizei und Sachverständige anwesend sind, wo eben alle Fragen rund um das Thema Tuning beantwortet werden, wo aber auch viele Themen, wir wollen dort keine Monologe halten, sondern einen Austausch, viel Halbwissen rund um das Thema, was darf die Polizei innerhalb einer Verkehrskontrolle und wie läuft eine Verkehrskontrolle eigentlich korrekt ab oder wie läuft sie nicht korrekt ab, denn der Bürger hat auch Rechte, auch das sagen wir ihm dort. Und das Ganze ist verknüpft für die Gruppen von jeweils 10 bis 12 Personen. Die haben dann einen Block Workshop und 3 Blöcke Fahrsicherheitstraining. Junge Fahrer, junge Fahrerinnen, angelehnt an das ADAC-Konzept für Fahrsicherheitstraining. Und das ist 2016 zum ersten Mal installiert worden und wird ebenfalls sehr gut angenommen. Und unser Abschluss wird sein nächstes Wochenende, 14.15. auf dem ADAC-Sicherheitszentrum am Nürburgring.
Sehr schön. Dann nehmen wir das doch vielleicht auch einfach nochmal so als kleinen Aufhänger, so gegen Ende unseres Podcasts. War ja gerade schon die Rede bei mir vom VDAT-Kalender jetzt. Wir haben die Track and Safety Days. Wir sind jetzt im Anfang Herbst, sage ich mal, im September. Was steht denn für den VDAT in restlichen Monaten des Jahres noch an?
Wir müssen, bezogen auf die Endverbraucher ist es ganz klar die Essen Motor Show. Die Vorbereitungen laufen schon jetzt. Daran kann man erkennen, dass solche Messe doch ihren Vorlauf braucht, auch für die Organisation der Gemeinschaftsstände. Aber bezogen auf unsere Mitglieder ist eben über die nächsten 4 Jahre ablaufende Umstellung des Gutachtensystems auf die Teiletypgenehmigung ein derart umfassendes Thema, dass wir auf der Essen Motor Show das Kraftfahrtbundesamt dazu bewegen konnten, einer Einladung zu folgen, einen doch umfassenden Vortrag über die Notwendigkeit der Umstellung und die Details der Umstellung zu tragen. Das ist ein Thema, was uns eben auch begleiten wird, die nächsten Jahre noch, das ist so. Und das, damit werden wir jetzt, bis diese Veranstaltung dann eben auch im Rahmen der Essen Motor Show laufen wird, beschäftigt sein, die Mitglieder zu informieren und einzuladen, dass sie insbesondere ihre Homologationsmenschen dorthin schicken, dass für die Teileindustrie die Umstellung möglichst problemlos verlaufen wird.
Sehr gut, dann hat die Essen Motor Show da ja noch ein weiteres wichtiges Element, einen weiteren Baustein, der zu ihrem Konzept hinzukommt. Auch wir von Automotive Insights werden natürlich auf der Essen Motor Show zugegen sein. Wir waren ja letztes Jahr auch schon da. Dann würde ich mal sagen, ich glaube, ihr habt vom VDAT noch ein bisschen was zu tun dann auch, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja.
Ich freue mich, dass du hier warst, Harald. Es war sehr nett. Es war ein sehr nettes, sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hoffe, der ein oder andere folgt den Appellen, die es doch auch an der einen oder anderen Stelle gab, welche Themen anstehen, worum man sich kümmern sollte. Und an unsere Zuhörer, wie immer, gerne bleibt unserem Podcast treu, hört immer mal wieder rein. Es wird natürlich wie gewohnt auch noch eine schriftliche Form dieses Gesprächs, meines Interviews mit Harald Schmidtke hier geben. Wir werden das auch auf unseren Social-Media-Kanälen, LinkedIn und Instagram und Facebook teilen und natürlich auch auf unserer Webseite auf auto.news.
Herzlichen Dank für die Einladung, Daniel. Und alle die, die zur Essen Motor Show kommen wollen und Fragen haben, Sie finden uns, ihr findet uns in der Halle 7 am VDAT-Turm, Signal, umgerüstetes Polizeiauto.
Herzliche Einladung zur Essen Motor Show an dieser Stelle. Danke, Harald. Mach's gut.